Sie hören den Kurier.
Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
Killer-Variante. Mit diesem Begriff hat Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Interview, das er gegenüber der Bild gegeben hat, für ordentlich Aufsehen gesorgt. Für den Begriff hat Lauterbach schnell Kritik von mehreren Seiten kassiert. Aber ist so eine Killer-Variante vielleicht wirklich ein Szenario für den Herbst, auf das wir uns jetzt schon vorbereiten sollten? Und wenn nicht, was erwartet uns dann? Und welchen Einfluss hat die derzeit sehr geringe Impfbereitschaft in Österreich auf die Situation im Herbst? Darüber spreche ich heute mit Virologen Andreas Bergthaler von der MedUni Wien. Der Experte erklärt die möglichen Best- und Worst-Case-Szenarien und was in Österreich unbedingt geändert werden muss, um endlich gut mit der Pandemie umgehen zu können. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Mittwoch, der 20. April 2022. Ihr hört den Daily Podcast des Kurier und auch am Ende der heutigen Folge gibt es einen kurzen Nachrichtenüberblick über den heutigen Tag. An eine mögliche zukünftige Killer-Variante, wie der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach es genannt hat, wollen wir alle im Moment ganz und gar nicht denken. Zu groß ist die Hoffnung, dass wir die Pandemie endlich bald hinter uns lassen können. Doch der nächste Herbst kommt schneller, als man denkt. Und wenn uns die vergangenen 2 Jahre eines gelernt haben, dann, dass wir uns, beziehungsweise dass sich die Politik bereits jetzt auf die möglichen Szenarien im Herbst vorbereiten sollte. Österreichs Gesundheitsminister Johannes Rauch versichert auf Twitter, dass das bereits passiert. Er schreibt dazu recht ausführlich: Das Frühlingsgezwitscher auf Twitter ernst nehmend folgende Klarstellung. Wir bereiten uns jetzt auf den Herbst vor. Wir planen selbstverständlich in verschiedenen Szenarien, je nach Virusvariante. Bausteine der Strategie: Testen, Impfen, Maßnahmen, Therapien, Kommunikation. Gespräche mit den Ländern, um zu möglichst einheitlichen Lösungen österreichweit zu kommen, laufen. Die Maßnahmenverordnung ab Ostern war der erste Schritt dazu. Abgleich mit internationalen Surveillance-Studien läuft. Impfstoffbevorratung gesichert. Medikamentenbevorratung gesichert. Schutzmaterialbevorratung gesichert. Verfügbarkeit von Tests gesichert. Straffung der Beratergremien in Arbeit. Nachsatz: Die einen schimpfen mich Fahrlässigen durch solche, die anderen Zwangsvollstrecker sinnloser Maßnahmen. Fakt ist, ich bewege mich auf dem Fundament von Expertise, Wissenschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit, Verfassungskonformität. Das wird den einen zu wenig, den anderen zu viel sein. Die Verantwortung dafür trage ich. Doch die Frage ist eben, was sind das denn für verschiedene Szenarien für den Herbst, auf die wir uns vorbereiten müssen? Bevor ihr dazu gleich mehr im Interview hört, noch ganz kurz eine Meldung, die gestern Abend für Aufregung gesorgt hat. Am gestrigen Dienstag hat nämlich das Gesundheitsministerium 3.412 Corona-Todesfälle nachgemeldet. Die Anzahl der behördlich bestätigten Covid-Toten seit Pandemiebeginn ist damit um 21% gestiegen. In einer Mitteilung des Ministeriums heißt es dazu, Zitat: Der scheinbare Anstieg der Covid-19-Todesfallzahlen kommt durch einen Datenabgleich zwischen der Todesursachenstatistik, der Statistik Austria und dem epidemiologischen Meldesystem EMS zustande. Die nun nachgemeldeten Todesfälle betreffen den Zeitraum bis Ende 2021. Ob die hohe Zahl an nachgemeldeten Todesfällen auf die Delta-Variante zurückzuführen ist, frage ich im Interview jetzt auch gleich den Virologen Andreas Bergthaler von der MedUni Wien. Hallo Herr Bergthaler, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für das Interview mit mir nehmen.
Einen schönen guten Tag.
Herr Bergthaler, der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat mit einem Interview aufhorchen lassen, weil er gesagt hat, dass es bereits im Herbst eine, Zitat, absolute Killer-Variante des Coronavirus geben könnte. Ist Killer-Variante ein Begriff, den Sie mit Blick auf den Herbst verwenden würden?
Nein, ich würde das nicht verwenden. Es würden auch, glaube ich, wahrscheinlich keine seriösen Wissenschaftler verwenden, dass vieles möglich ist und eine Bandbreite gibt an möglichen Szenarien. Ich glaube, das ist klar, auf das werden wir noch zu sprechen kommen. Aber es ist, glaube ich, eine rhetorische Zuspitzung, die natürlich auch dann sehr dankbar von den Medien aufgenommen wird.
Sie haben jetzt schon angesprochen, dass es eine Vielzahl an Szenarien geben könnte. Ich würde gerne gleich auf die zu sprechen kommen. Welche unterschiedlichen Szenarien können Sie sich denn für den Herbst vorstellen?
Vielleicht vorausgerichtet, man kann einerseits erwarten, dass es manche Prozesse gibt, die wieder so stattfinden werden wie bisher. Das heißt, da können wir relativ stark drauf setzen. Beispielsweise Saisonalität. Wir verstehen zwar nicht genau, woran es liegt. Liegt es an der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, UV-Licht oder auch dem sozialen Verhalten der Menschen, je nach Temperatur. Aber wir wissen zumindest, dass wenn es wärmer wird, werden die Fälle runtergehen, wie wir das auch bei anderen respiratorischen Viren kennen. Und dann im Herbst können wir annehmen, September, Oktober, dass die Zahlen wieder ansteigen werden. Das ist mal quasi, würde ich sagen, eine Bank. Eine zweite Bank für die Zukunft gesehen ist, dass das Virus sich weiter verändern wird. Das haben wir die letzten 2,5 Jahre beobachtet. Das war je nach Phase immer wieder, hieß es mal, das Virus tut sich ja eh nur langsam verändern oder jetzt hat es dann so sein Plateau erreicht. Stichwort Delta letzten Sommer. Und gleichzeitig sind wir dann jedes Mal wieder überrascht worden, unter Anführungszeichen überrascht worden, dass auf einmal eine neue Variante auftaucht. Und sowohl bei Delta als auch bei Omikron, glaube ich, ist dabei wichtig zu betonen, dass die jeweils aus einer evolutionären Ecke gekommen sind, die wir nicht wirklich erwartet hatten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das Virus sich verändert, aber wie genau, in welche Richtung, das ist eben die große Frage. Und eine Herangehensweise an quasi so eine Variable, die man zum jetzigen Zeitpunkt nicht dinghaft machen kann, ist, dass man sich unterschiedliche Szenarien vorstellt. Und ich kann das vielleicht versuchen, ganz, ganz vereinfacht kurz zu erklären. Wir können jetzt sprechen von einem Best-Case-Szenario. Das heißt, das bestmögliche Szenario würde natürlich darauf hinauslaufen, dass die Pandemie ihrem Ende zugeht, dass die nächsten Varianten, die auftauchen, die sind vielleicht infektiöser, aber sie sind in jedem Fall noch milder als Omikron. Wir haben es nicht mit unkontrollierbaren, dynamischen Geschehen zu tun. Die Spitäler sind sicher. Es gibt so gut wie keine schweren Erkrankungen oder maximal nur so, wie schon bei anderen vorhandenen Erkältungsviren zum Beispiel. Und man könnte quasi wirklich in dem Fall dann das Ende der Pandemie einläuten. Das ist so Best Case und das ist sicher das Szenario, das wir uns alle wünschen. Aber ob das eintritt, so weiß keiner. Ich wäre ein bisschen skeptisch, dass das schon kommenden Herbst erreicht ist. Und dann können wir vielleicht auf das andere Ende des Spektrums gehen, quasi Worst Case. In die Richtung würde jetzt, sage ich mal, dieser ein bisschen unglückliche Saga der Killer-Variante auch einzuordnen sein. Das heißt, dabei könnte man erwarten jetzt, dass das Virus sich massiv verändert, entweder durch zusätzliche Mutationen, durch Rekombinationen seines Genoms. Da gibt es verschiedene genetische Mechanismen, wie das Virus sich weiter verändern kann. Und in dem Fall könnte es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass wir auf einmal wieder mit einem Virus konfrontiert sind, gegen das unsere Immunantwort relativ wenig ausrichten kann und das gleichzeitig verhältnismäßig schwere Krankheitsverläufe macht. In diesem Fall müssten wir dann wirklich davon ausgehen, dass wir es wieder mit so einem wellenhaften Geschehen zu tun haben in der kälteren Jahreszeit, wo wir dann früher oder später wahrscheinlich auch regional oder national neue Maßnahmen ergreifen müssen, die wir schon hinlänglich kennen, einfach um unsere kritischen Systembereiche in der Gesellschaft, im Gesundheitssystem zu schützen. Das war jetzt mal so die beiden extremen Szenarien. Und dazwischen, und das könnte man jetzt vermuten, ist wahrscheinlich vielleicht der wahrscheinlichere Fall, ist, dass wir uns irgendwo, sage ich mal, zwischen Omikron und Delta bewegen. Es kommt eine neue Variante daher, die ist wahrscheinlich infektiöser, entweder gleich mild oder schwer wie Omikron oder vielleicht sogar wieder einen Schritt zurück Richtung Delta. Gleichzeitig aber können wir aber darauf bauen, dass unsere Immunantwort insgesamt im Großteil, zumindest der Menschen, gut damit umgehen kann, dass wir quasi mit jedem immunologischen Ereignis, sei es eine Impfung oder auch dann Infektionen, dass wir damit unser Immunsystem weiter trainieren, das Immunsystem damit besser umgehen kann und wir einfach kaum schwere Verläufe haben werden. Mit einer großen Ausnahme natürlich ist der Teil der vulnerablen Bevölkerung. Und da kann es natürlich dann wiederum vermehrt zu Erkrankungen kommen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den wir auch jetzt natürlich auch während der Omikron-Welle im Auge behalten müssen und wo man sich Gedanken machen müssen, wie wir damit umgehen können, wie wir für diese Personen auch möglichst vernünftige, sichere Lösungen bieten. Das heißt, das sind so jetzt mal versucht, ich habe es versucht kurz zu halten, einfach so drei sehr unterschiedliche Szenarien, wie die Virusvarianten unter Umständen das herbstliche Geschehen beeinflussen werden.
Gesundheitsminister Rauch hat auf Twitter geschrieben, wir bereiten uns jetzt auf den Herbst vor. Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist natürlich ganz, ganz schwer, dieses Virus einzuschätzen. Das heißt, ist es jetzt wirklich sinnvoll, für jede dieser Szenarien, die Sie jetzt auch kurz geschildert haben, eine eigene Strategie festzulegen, damit wir dann im Herbst nicht wieder dastehen und sagen, oh, damit haben wir jetzt nicht gerechnet?
Also ich glaube, mit diesen Szenarien zu arbeiten, das ist im Prinzip ein, glaube ich, valider Ansatz, um mit einer Situation, die von Unsicherheit gekennzeichnet ist, umzugehen. Ist nämlich auch schwierig, wir können nicht wirklich eine Wahrscheinlichkeit zuordnen, wie wahrscheinlich denn welches Szenario notwendigerweise ist. Und ich glaube, so gesehen lohnt es sich, dass man versucht, möglichst breit Gedanken zu machen, wie sich das Virus verändern könnte und was das dann bedeutet in letzter Konsequenz. Ich glaube, in der Hinsicht macht das Sinn und es gibt mehrere, würde ich jetzt mal sagen, Outputs, also quasi Ziele, die man mit dieser Beschäftigung der Szenarien erreichen kann. Das eine ist natürlich, dass wir versuchen, im Herbst nicht so überrascht zu wirken wie die letzten zwei Jahre. Wie gesagt, Saisonalität sollte uns hoffentlich nicht mehr überraschen. Aber eben die Frage ist, welche Virusvariante dann vorliegt. Und ich glaube, da wäre es natürlich gut, wenn man das schon ein bisschen durchgespielt hat und dann unter Umständen einfach ein gewisses Instrumentarium in der Hand hat. Ich glaube, es ist wahrscheinlich vermessen zu glauben, dass wir jetzt Automatismen für den Herbst festschreiben können. Das hat schon bei der Ampelregelung nicht wirklich funktioniert, wo man sich versucht hat, eben anhand von definierten Zahlen weitere Handlungsentscheidungen dann letztlich vorwegzunehmen. Das befürchte ich, das wird wahrscheinlich nicht sehr realistisch. Aber ich glaube, alleine der Versuch zum jetzigen Zeitpunkt in einer Phase, wo wir jetzt langsam in den Sommer gleiten, mit anzunehmenderweise Niedriginzidenzphase, dass wir uns da Gedanken machen, wie wir denn mit diesen unterschiedlichen Szenarien umgehen. Ein weiterer, glaube ich, wichtiger Punkt daran ist aber auch, dass wir jetzt die Zeit nutzen müssen, um wirklich die unterschiedlichen Schwachstellen und Baustellen anzugehen, um eben dann erst wirklich im Herbst bestmöglich damit umgehen zu können. Und ich würde eigentlich nur gerne eine solche Baustelle erwähnen wollen, das ist das Thema Daten. Ich glaube, dass mit denen sind wir und auch die durchschnittliche Bevölkerung immer wieder konfrontiert geworden die letzten zweieinhalb Jahre, dass die Daten sind ungenau, sind verspätet, es stimmt was nicht, die werden revidiert. Viele Fragen kann man in Österreich gar nicht wirklich beantworten, weil die Datenbanken nicht verschränkt sind. Und das ist, glaube ich, bis jetzt ein zum Teil recht trauriger Ist-Zustand. Wir sind in vielerlei Hinsicht oft am Beifahrersitz gewesen bisher. Also das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass es Daten gibt aus Dänemark, aus England, aus Israel. Und eigentlich könnten wir diese Daten genauso bei uns eruieren und zeitnahe zum Beispiel uns die Frage stellen, wer liegt im Spital, welchen Impfstatus haben die, mit welcher Variante sind infiziert worden, welche Komorbiditäten haben die und wie ist der klinische Verlauf. Das wird uns ermöglichen, dass wir relativ rasch auch für uns selber einschätzen können, mit welchen Varianten wir es zu tun haben, wie potenziell besorgniserregend die sind oder nicht. Das hat bis jetzt leider Gottes, würde ich mal behaupten, sehr, sehr wenig nur stattgefunden in Österreich und im besten Fall retrospektiv, zum Teil Monate später. Und ich glaube, da wird hoffentlich ein wichtiger Schritt sein, dass diese sogenannte Registerordnung bald kommt, wo man dann zumindest die Daten der Spitäler verschränken kann mit dem epidemiologischen Meldesystem und anderen Daten und dass wir damit viel besser einschätzen können, wie die Lagesituation ist und daraus dann auch ableiten, evidenzbasierte Entscheidungen, um eben auf gewisse Szenarien einzugehen.
Sie haben jetzt das Datenmanagement schon angesprochen. Das wird ja durchaus seit Beginn der Pandemie viel kritisiert. Erst gestern hat das Gesundheitsministerium über 3000 Corona-Todesfälle nachgemeldet. Und zwar haben sich diese Todesfälle bis zum Ende des Jahres 2021 ereignet. Können Sie sich erklären, wie es zu dieser hohen Zahl an Todesfällen, die da jetzt nachgemeldet geworden sind, gekommen ist? Liegt das an der damals vorherrschenden Delta-Variante oder womit ist das zu erklären?
Um ehrlich zu sein, da habe ich keine Einblicke. Ich glaube, vom Zeitraum her ist es anzunehmen, dass Todesfälle bis Ende 2021 wahrscheinlich primär auf Delta zurückzuführen sind, weil ja Omikron erst gegen Anfang Mitte Dezember in Österreich so richtig angekommen ist. Die Hintergründe dafür sind mir nicht klar für diese Nachmeldungen. Ich gehe davon aus, das sind jetzt keine Fälle, die auf einmal komplett überraschend aufgetaucht sind, sondern eher eine statistische Zuordnung, wo es unterschiedliche Kategorisierung gibt, unterschiedliche Datenbanken und dementsprechend dann offensichtlich solche Situationen passieren, wo das nachgemeldet werden muss.
Sprechen wir noch ganz kurz über die immunologischen Ereignisse, die Sie vorher schon angesprochen haben, also sprich entweder Impfungen oder auch eine Infektion mit dem Virus. Im Moment ist das ja so, dass es kaum Erstimpfungen gibt. Ob die vierte Impfung bei denen, die schon dreimal geimpft sind, angenommen wird bis zum Herbst, ist auch noch nicht sicher. Wie wird sich denn diese geringe Impfbereitschaft, die wir derzeit in Österreich haben, auf die Corona-Situation im Herbst auswirken?
Wird sich herausstellen und natürlich ist abhängig von den Varianten, die dann vorliegen. Das ist natürlich eine Variable. Ich glaube, auf der anderen Seite muss man sagen, die Personen, die sich bisher nicht impfen haben lassen, obwohl sie sich rein medizinisch impfen lassen könnten, die wird man wahrscheinlich auch jetzt nicht erreichen. Ich glaube, so ehrlich müssen wir sein. Was ich sehr wohl aber glaube, ist, dass wir mit entsprechenden Daten, da kommen wir wieder zurück aufs Datenmanagement, wenn wir darlegen können, welche Personen im Spital landen, welche Schutzwirkung die Impfung bietet vor schweren Erkrankungen, dann können wir uns, glaube ich, vielfach glänzende Werbespots wahrscheinlich sparen, sondern wir haben einfach die Zahlen schwarz auf weiß, die dann darlegen, wie gut die Impfung wirkt oder nicht. Und ich glaube, das muss man ergebnisoffen sehen, weil natürlich mit neuen Varianten kann sich da tendenziell auch wieder etwas ändern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zeitnah diese Daten vorliegen haben. Ich glaube, für Herbst ist wichtig zu sagen, dass es einige wissenschaftliche Argumente gibt, dass es unter Umständen sich lohnt, dass wir im Spätherbst dann eine breite Auffrischungsimpfung in Anspruch nehmen. Das ist natürlich letztlich eine Aufgabe des Nationalen Impfgremiums, diese Empfehlung auszusprechen. Aber die Argumentation wäre die, dass wir wissen, direkt nach einer Impfung sind wir circa 2 bis 3 Monate relativ gut geschützt vor einer Infektion. Danach nimmt das ab, dieser Schutz, weil die Antikörperspiegel absinken. Der Schutz vor schwerer Erkrankung ist immer noch gegeben, aber der Schutz vor Infektion, der sinkt und ist nach ein paar Monaten kaum noch messbar. Das heißt, wenn wir schaffen, dass ein großer Teil der Bevölkerung in den Winter geht mit einer frischen Impfung, dann können wir eigentlich darauf bauen, dass dementsprechend auch das epidemiologische Geschehen damit reduziert werden kann und die Infektionszahlen, also die zirkulierenden Viren, dadurch reduziert werden. Also ich glaube, so gesehen spricht da einiges dafür, dass man versucht, Spätherbst dann richtig getimt diese Auffrischungsimpfung anzubieten. Abgesehen davon natürlich ist auch jetzt schon empfohlen, die vierte Auffrischungsimpfung für Personen in gesetztem Alter und oder auch vulnerable Personen aufgrund von unterschiedlichen medizinischen Indikationen.
Und die Betonung liegt hier aber auf Impfung, oder? Weil im Moment ist es ja so, dass sich viele Menschen auch in so ein bisschen zumindest in Sicherheit wiegen, weil sie gerade eine Infektion durchgemacht haben, höchstwahrscheinlich mit der Omikron-Variante, und sich da eben mit Hinblick auf den Herbst ein bisschen in Sicherheit wiegen. Das wäre aber dann quasi ein Trugschluss, oder? Weil wir ja nicht wissen können, welche Virusvariante dann auf uns wartet.
Genau, erst einmal wissen wir das nicht. Wir wissen auch nicht, ob es weiter ein Omikron sein wird. Das heißt, auch die Frage letztlich, brauchen wir eine geänderte Impfung, ist nicht wirklich leicht zu beantworten. Ich glaube, man tut sich schwer, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, wir brauchen im September eine Omikron-Impfung, weil wenn dann im Oktober, November nicht mehr Omikron vorherrscht, sondern eine andere Variante unter Umständen, je nachdem, aus welcher Ecke die gekommen ist, dann hat das unter Umständen keinen Vorteil gehabt. Das heißt, da geht auf Forschungsseite geht relativ viel Richtung sogenannte Pan-Corona-Impfstoffe. Das heißt, dass man versucht, Impfstoffe herzustellen, die unterschiedliche Varianten abdecken, auch vielleicht schon ein bisschen vorwegnehmen, in welche Richtung sich das Virus verändern könnte. Aber man muss auch dazu sagen, das ist jetzt mal Wunschdenken, weil bei Grippeimpfung zum Beispiel, da wird das auch schon lange versucht, solche Pan-Influenza-Impfstoffe herzustellen und das hat bis jetzt nicht wirklich funktioniert. Aber ja, also ich glaube, von der grundsätzlichen Idee, dass wir versuchen sollten, Sommerausgangs, dass wir da eine Auffrischungsimpfung in Anspruch nehmen, das macht, glaube ich, einiges Sinn, wenn wir die vorliegenden Daten bisher aus Israel und anderswo uns anschauen.
Herr Bergthaler, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch bei Ihnen.
Herzlichen Dank.
Was uns genau im Herbst erwartet, können wir also nicht sagen. Aber wir können uns auf die verschiedenen Szenarien vorbereiten. Aber jetzt gibt es erstmal eine weitere Lockerung der Maßnahmen. Am heutigen Mittwoch hat nämlich der Bildungsminister Martin Polaschek ein Aus für die Maskenpflicht ab dem 25. April in Österreichs Schulen verkündet.
Ich darf Ihnen deshalb heute verkünden, dass die Maskenpflicht an den Schulen ab Montag gänzlich fallen wird. Das bedeutet, dass es auch auf den Gängen keine Maskenpflicht mehr gibt. dass keine Personen, die sich in Schulgebäuden aufhalten, Masken tragen müssen. Das heißt natürlich nicht, dass Menschen, die sich aus welchen Gründen unsicher fühlen, weiterhin Masken tragen können. Das ist überhaupt keine Frage. Es wird außerdem weiterhin die Möglichkeit geben, bei positiven Fällen eine Maskenpflicht zu verhängen in Schulen. Und wir bereiten uns natürlich in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsminister auch auf den Herbst vor.
Seit Kar-Samstag wird ja in Innenräumen generell die FFP2-Maske seitens des Gesundheitsministeriums nur mehr empfohlen. Lediglich in Bereichen, die zum täglichen Bedarf gehören, muss eine Maske getragen werden. Also zum Beispiel in den Öffis, in Supermärkten oder auch Apotheken. Und kurz zurück noch zu den Schulen. Einen verpflichteten PCR-Test pro Woche wird es dennoch weiterhin geben. Und eine Corona-bezogene Meldung habe ich heute noch für euch. Denn der deutsche Popsänger Xavier Naidoo, der nicht erst seit Pandemiebeginn mit Verschwörungstheorien und antisemitischen Äußerungen Schlagzeilen gemacht hat, zeigt unverhofft deutliche Anzeichen der Läuterung. Auslöser laut ihm: der Ukraine-Krieg. Seine persönliche Erklärung könnt ihr euch in seinem YouTube-Video anhören, zu finden natürlich auch auf unserer Website. Und Xavier Naidoo bringt uns damit auch gleich zu unserem nächsten Thema, nämlich dem Krieg in der Ukraine. Die heftigen Kämpfe im Osten der Ukraine gehen nämlich auch heute weiter. Die schwersten Kämpfe gibt es nach wie vor in der Hafenstadt Mariupol. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat in der Nacht auf Mittwoch in einer Videobotschaft gesagt, Zitat: "Jetzt ist praktisch der gesamte kampfbereite Teil der russischen Armee auf dem Territorium unseres Staates und in den Grenzgebieten Russlands konzentriert." Zelensky fordert daher erneut Waffen. Wenn ihr eine genaue Einschätzung zu der groß angelegten Offensive im Osten der Ukraine hören wollt, dann hört in die Daily Podcast Folge von gestern hinein. Dort erklärt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, was Putins Plan ist und wie es weitergehen könnte. Und ein Thema noch zum Schluss. Die Anwälte der ehemaligen Familienministerin Sophie Karmasin haben in einer Stellungnahme an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erläutert, warum die ehemalige Mitarbeiterin von Karmasin, Sabine Beinschab, den Kronzeugenstatus nicht erhalten soll. Wenn ihr mehr darüber oder über die Inseraten-Affäre generell, die zum Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler geführt hat, wissen wollt, dann findet ihr dazu alles auf kurier.at. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.